Haus 1. Wir machen Podcasts.
Tom Khaled Würdemann ist Nahostwissenschaftler an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Er schreibt dort eine Dissertation über den Blick von palästinensischen Intellektuellen auf Israel und den Zionismus. Er ist außerdem als Aktivist und Journalist tätig, vor allem was die Prävention und Kritik von Rassismus, Antisemitismus und politischen Extremismus angeht. Wir haben mit Tom vor unserem Urlaub gesprochen, und zwar am 29. April. Deswegen sprechen wir in dieser Sendung nicht über die ganz aktuellen Entwicklungen, sondern mehr über das große Ganze. Alle Infos zu Tom und zur Sendung findet ihr wie immer in den Shownotes.
Hallo, Tom Würdemann.
Hallo.
Hallo. Ich lege mal mit einem Satz vor, der das Kondensat ist desjenigen Beitrags in der Wochendämmerung, der überhaupt dazu geführt hat, dass wir Tom angefragt haben. Mehr oder weniger haben wir in der Sendung nicht behauptet, sondern kolportiert. Die palästinensische Nationalbewegung ist eine Bande von militanten Islamisten und Judenhassern, die heute im Wesentlichen vom Iran gesteuert werden und außer Terrorismus wenig auf die Reihe bekommen.
Das ist ein Zitat von Holger Klein, oder?
Nein, das ist kein Zitat, sondern ich habe einfach kondensiert, was man daraus hat hören können. Und jetzt bitte die Aufklärung mit Tom Würdemann.
Ja.
Wo fangen wir an? Die palästinensische Nationalbewegung. Es gab ja noch nie einen Staat Palästina. Das heißt, wenn Leute ohne Staat Nationalisten werden, so wie damals das Deutsche Reich oder die Deutschländer, dann hast du eine Nationalbewegung, die erstmal nicht unbedingt ein Problem ist. Da, wo heute Israel ist, wo Palästina ist oder war, gab es erst das Osmanische Reich, danach gab es britische Verwaltung, dann Israel. Gab es vor der Gründung Israels eigentlich schon einen palästinensischen Nationalismus?
Ja, die Antwort ist eindeutig ja. Mhm. Aber die Frage ist trotzdem, wie es dazu kam, wie dieser Nationalismus aufgebaut war und was die Ziele dieses Nationalismus waren. Mhm. Also das Problem ist auch hier schon an erster Stelle. Die erste nationalistische Identität, die wir in diesem Gebiet haben, ist die erste moderne nationale Identität, ist keine palästinensische, sondern ist erst einmal eine arabische, die im späten Osmanischen Reich entstanden ist. Einerseits als Reaktion auf die Entstehung von Nationalbewegungen überall in der Region, also wie zum Beispiel Griechen oder Armenier oder Ägypter einen eigenen Nationalgefühl entwickelt haben, war das im Gebiet des heutigen, sagen wir mal, Großsyrien, also von Israel-Palästina bis zum Irak, vor allem die Idee einer arabischen nationalen Identität. Das war der eine Faktor. Der andere Faktor war tatsächlich die zionistische Bewegung selbst. Also die zionistische Bewegung selbst, die insbesondere ab 1905 in der sogenannten zweiten Aliyah sehr gezielt ein proto-staatliches Projekt im osmanischen Palästina verfolgt hat, stieß bei der dortigen arabischen Mehrheitsbevölkerung, zunächst vor allem bei der Landbevölkerung, dann aber auch bei der politischen Elite, auf Ablehnung. Da gab es keinen Konsens, aber doch eine klare, überwältigende Mehrheit der Ablehnung mit dem Argument, dieses Land gehört uns als arabischer Mehrheit und eine andere Gruppe hat nicht das Recht einzuwandern und hier einen eigenen Nationalstaat zu gründen. Ja? Der Punkt daran ist das eine palästinensische Nationalbewegung? Das ist zunächst einmal auf der einen Ebene ja, auf der anderen Ebene nein. Hm. Auf der einen Ebene ja, weil das Argument ganz klar war zu sagen, wir sind die einheimische, indigene Bevölkerung dieses Landes und wir lehnen dieses politische Projekt für das Land, in dem wir leben und in dem wir eine Mehrheit von zu dem Zeitpunkt 95% der Bevölkerung ausmachen, ab. Auf der Ebene war es eindeutig eine palästinensische Bewegung, weil sie sich auf die Pläne des Zionismus für das Land, was man Palästina-Gemeinde nennt als geografische Bezeichnung, weil sie sich darauf bezog.
Also als Gegenbewegung.
Genau, es war eine Gegenbewegung.
Ohne den Zionismus gäbe es das heute.
Nein,
gar nicht.
Gäbe es ziemlich sicher nicht. Und wenn es das gäbe, dann könnte man sich sogar fragen, Zu welchem Punkt hätten Sie vielleicht versucht, die jüdisch-hebräische Vorgeschichte in die eigene nationale Mythologie zu integrieren? So wie der ägyptische Nationalismus auch die Pharaonen, so wie der irakische Nationalismus die Babylonier. Warum in Palästina nicht die alten Hebräer? Aber so ist es eben nun mal nicht gekommen. Und man muss an dieser Stelle sagen, dass das relativ typisch ist. Sehr viele Nationalismen bilden sich als Gegenbewegung. Der Deutsche war eine Gegenbewegung zum Französischen. Der Kurdische war auch verständlicherweise eine Gegenbewegung zum Arabischen, Persischen und Türkischen. Und der Palästinensische eben eine Gegenbewegung zum Zionismus. Also auf der Ebene gab es einen palästinensischen Nationalismus. Auf einer anderen Ebene gab es ihn allerdings nicht. Es hatte vorher im Osmanischen Reich kein Territorium namens Palästina gegeben. Das war in verschiedene Provinzen aufgeteilt, die in keiner Weise die heutige Geografie widerspiegeln. Die Identität in dieser Region in Palästina war religiös, lokal, also man hat sich zum Beispiel mit einer Stadt oder mit einem bestimmten Stamm identifiziert. Man hat, oder das ist jetzt ein typisches Beispiel für die Modernisierung im späten Osmanischen Reich, da hat sich vielleicht auch mal jemand sowohl gleichzeitig als Christ, als osmanischer Patriot und als Araber gesehen. Ja? Also da gibt es zum Beispiel so ein schönes Beispiel. Wir haben eine Version der osmanischen Verfassung aus den 1870er Jahren. Da ist ein großes Kreuz drauf. Die ist auf Arabisch übersetzt. Und die kam von einem christlichen Druckereibesitzer aus dem heutigen Israel-Palästina, der da ein großes Kreuz draus setzt, um zu sagen, ich bin Christ. Der hatte das Ganze, das war ja auf osmanischem Türkisch geschrieben, diese Verfassung, auf Arabisch übersetzt, um zu sagen, ich bin Araber. Ja? Der war aber gleichzeitig osmanischer Patriot, sonst hätte er keine Prunkausgabe der osmanischen neuen Verfassung drucken lassen, ja, auf eigene Kosten. Also wir hatten überlappende Identitäten und so sehen wir das auch durchaus später noch, weil aus dieser Identifizierung als das indigene Volk Palästinas, ja, ob das nun einen stärker arabisch-säkularen oder einen stärker islamischen Tilt hatte, hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Idee, einen palästinensischen Nationalstaat zu gründen, ja, sondern man hat stattdessen ganz andere politische Raumvorstellungen gehabt. Zum Beispiel anfangs hat man einfach gesagt, ja, wir sind halt einfach Teil des Osmanischen Reiches, ja, und die zionistische Bewegung hat kein Recht, hier ein Stück Land aus dem Osmanischen Reich rauszuschneiden. Später hat man gesagt, wir wollen einen arabischen Staat in der Levante, im Raum Syrien gründen. Und noch später, das war aber nur zwischen den 50ern und den 60ern so hegemonial, die Idee eines panarabischen Staates. Mhm. Ja. Die Idee eines palästinensischen Nationalstaates kam auf in den 1930ern als direkte Reaktion auf die britische Grenzziehung des britischen Mandatsgebietes Palästina. Also die Briten haben mit diesen Grenzen ja Fakten geschaffen und diese Fakten wurden von der Bevölkerung auch insofern angenommen, dass wir sehen, in den 1930ern und 1940er Jahren ist die gängigste politische Zukunftsvision von der arabischen Bevölkerung Palästinas, eben die Idee eines arabischen Staates in den Grenzen des britischen Mandatsgebiets, also ein Staat Palästina faktisch. Die Idee, nach der du gefragt hast, eines modernen palästinensischen Staates, die kommt größtenteils in den 1960ern wieder auf.
Also als Reaktion auf die Staatsgründung dann letztendlich?
Vor allem als Reaktion auf das Scheitern des panarabischen Projektes in mehreren Stufen. Also zunächst einmal ist das panarabische Projekt unfähig, die arabischen Länder zu vereinigen. Dann ist es unfähig, im Kampf gegen Israel militärisch zu bestehen. Und diese beiden Effekte schon führen ab den 1960er Jahren dazu, dass sich in der palästinensischen Bevölkerung eine palästinensische Identität wieder neu herausbildet. Die war nämlich in den 1940ern, 50ern und frühen 60ern stark übertönt durch diesen Panarabismus. Das lag aber natürlich auch daran, dass die palästinensische Gesellschaft im Krieg von 1948 weitgehend zerstört wurde. Es gab sehr viel Vertreibung. Sie kam unter israelische, jordanische und ägyptische Herrschaft und in all diesen drei Herrschaften, am ehesten noch mit der Ausnahme von Ägypten, war eine palästinensische Identität eben überhaupt nicht angesagt, ja. Deswegen war die palästinensische Identität sozusagen eigentlich in einer Talsohle in den 1950er Jahren vor allem. In den 1960ern kommt das allerdings wieder und es nimmt, wie wir mit der Zeit sehen, dann bin ich auch fertig, zwei Ausprägungen an. Die erste Ausprägung ist die Ausprägung von Palästina anstelle Israels, ein palästinensischer Nationalstaat anstelle des Staates Israel. Die zweite Ausprägung ist die Idee von einem Nationalstaat Palästina an der Seite Israels, neben dem Staat Israel.
Zwei-Staaten-Lösung, wie wir es oft nennen.
Genau.
Wie würde denn aus Sicht der Palästinenser eine Ein-Staaten-Lösung aussehen, die der Staat Palästina wäre?
Das ist eine ganz, ganz komplizierte Frage, weil es hier natürlich auch einen ganz starken Unterschied zwischen Seilen und Säulen gibt. Wenn man Umfragen glaubt, ist, also da gibt es viele verschiedene Umfragen dazu, aber wenn wir uns zum Beispiel mal angucken vor zwei Jahren, also vor dem 7. Oktober, finden wir zum Beispiel in der palästinensischen Bevölkerung des Westjordanlandes, ganz grob gesagt, Drittel, Drittel, Drittel. Drittel, Zwei-Staaten-Lösung, Drittel eine Einstaatenlösung mit gleichen Rechten für Juden und Araber, Drittel für, das wurde in der Umfrage nicht näher definiert, die ich gerade im Kopf habe, eine Einstaatenlösung ohne gleiche Rechte für beide Völker, was faktisch entweder darauf hinausliefe, dass man den Leuten die Staatsbürgerschaft entzöge, dass man sie vertreibt oder irgendetwas Vergleichbares. Wobei man sagen muss, dass in Israel das Ganze eigentlich relativ ähnlich aussieht. In Israel ist normalerweise die Zustimmung für eine Zwei-Staaten-Lösung noch geringer und die Zustimmung aber für eine Ein-Staaten-Lösung ohne gleiche Rechte noch höher.
Ja, das ist ja Zweiklassengesellschaft. Das ist ja dann, spätestens dann hast du das, ist dieser Apartheidsvorwurf, der da immer wieder erhoben wird, spätestens dann trifft der zu. Das kann ja keiner wollen.
Nee, das
außer vielleicht ein paar reichen Israelis oder so, ja.
Ich glaube, das Problem ist hier eher das sogenannte Sicherheitsdilemma, das sich mischt mit Ideologien. Das haben wir eigentlich auf beiden Seiten, dass auf beiden Seiten historisch, und ich will das nicht gleichsetzen, also ich beschreibe das erstmal, auf beiden Seiten gibt es dieses Gefühl, wie berechtigt dieses Gefühl auf jeder Seite ist, dazu sage ich erstmal ganz explizit nichts. Wir haben auf beiden Seiten sehr oft das Gefühl, die Aktionen der anderen Seite bestätigen den Verdacht, es ginge letztendlich nicht um Frieden, sondern es ging um Expansion oder um Unterdrückung oder um Vertreibung und dass deswegen Zugeständnisse an die andere Seite ein Fehler sind und dass am Ende die eigene Bevölkerung wirklich nur in Frieden leben kann, wenn die andere Seite politisch dauerhaft unschädlich gemacht wurde. Also wenn diese andere Seite entweder vertrieben wurde oder unter einem starren System liegt, in dem sie sozusagen keine Möglichkeit mehr hat, politisch aktiv zu werden.
Was aber aus jeder Richtung, also für beide Seiten eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, weil Israel wird es nicht schaffen, 5 Millionen Palästinenser ruhig zu halten und ein Palästina würde es auch nicht schaffen, wie viel haben wir mittlerweile, Israelis, 7 Millionen? Nee.
Ungefähr 7 Millionen, ja. Also, nein, 9 Millionen, aber davon sind 7 Millionen jüdische Israelis.
Okay, und ein Staat Palästina wäre aber auch nicht in der Lage, 7 Millionen Juden ruhig zu halten, also das wie kann man über sowas überhaupt ernsthaft nachdenken? Das verstehe ich nicht so ganz.
Ja, genau. Das ist eigentlich die Frage nach der Motivation. Also, weil was ich immer sehe, ist, so beide Seiten leiden ja auch massiv darunter. Das wird ja nur thematisiert, um die andere Seite zu dämonisieren. Aber es wird ja nicht thematisiert, wie können wir da rausfinden. Also diese Gewaltspirale ist ja kein Weg raus.
Mhm. Genau, dazu habe ich, also zunächst einmal würde ich gerne noch zu Holger sagen, ob das mit dir möglich ist, die andere Seite ruhig zu halten. Das Problem ist natürlich, also ich sage das jetzt erstmal ganz, ganz zynisch, ein Genozid kann auch erfolgreich sein.
Ja.
Es gibt Fälle davon.
Ja klar, Waffengewalt im Zweifelsfall hilft viel Gewalt, ja. Das ist klar, aber das kann ja nicht, dafür, man gründet keine Staaten, um gegen die Hälfte der Bevölkerung Gewalt auszuüben. Das ist...
Naja, wir haben, ich möchte euch mal ein ganz, ganz trauriges Beispiel geben. Der Staat, im Staat Zanzibar, auf der Insel Zanzibar, gab es in den 1960er Jahren eine arabisch- und indischsprachige Oberschicht, die sich auch historisch sehr, sehr schlecht benommen hatte gegenüber der afrikanischen Unterschicht, die allerdings eine deutliche Mehrheit ausgemacht hat. In den 60er Jahren kam es dann kurz nach der Dekolonisierung zu einem Aufstand in Zanzibar und es kam zu großen Massakern an der arabischsprachigen Oberschicht, aber auch an der indischsprachigen Händleroberschicht. Der Rest von denen hat daraufhin das Land verlassen. Und der Tag von diesem Aufstand ist bis heute der Nationalfeiertag in Zanzibar. Also das ist ein erfolgreicher Genozid, wenn man so will. Das geht, wenn sich niemand mehr darum kümmert und wenn es keine politische Revision gibt. Und ich würde sagen, so etwas in der Richtung war beispielsweise auch die Idee von Teilen der palästinensischen Nationalbewegung in den 1930ern und 1940ern mit Hilfe des deutschen Nationalsozialismus. Das war eindeutig ein angedachtes Ziel, beispielsweise vom Großmufti von Jerusalem, Amin al-Husseini, so etwas in der Richtung zu veranstalten. Er hat ja gesehen, dass es in Europa zu dem Zeitpunkt scheinbar funktioniert hat. Andererseits müssen wir auch sagen, der Plan von Donald Trump, der nun auch explizit hinzugefügt wurde, es ginge darum, die Bevölkerung von Gaza dauerhaft zu vertreiben und ihnen eben kein Recht, in ihre Heimat zurückzukehren, zu gewähren, wäre aus dieser Sicht auch ein ganz entschiedener Zugewinn an demografischer Sicherheit für den Staat Israel. Und man kann es daher als eine Sichermachung des Staates Israels verstehen und auf diese Weise dann ethnische Säuberungen eigentlich als etwas Positives darstellen.
Entschuldigung, aber im Gazastreifen, da wohnen keine 150.000 Leute. Das waren, glaube ich, 2 Millionen oder wie viel wir da hatten. Wenn du das Ding ethnisch säuberst, hast du 2 Millionen Feinde, die irgendwo auf der Welt zerstreut nur darauf warten, sich an dir zu rächen.
Ja, das haben
Wie kann man sowas denken?
Das hat der Staat Israel tatsächlich schon seit langer Zeit. Also mit dieser Vorstellung von bestreuten Feinden leben die schon seit langem. Das wäre aus einer rein zweckrationalen, rein machiavellistischen Kalkulation absolut vorzuziehen gegenüber der derzeitigen Situation.
Ja, die haben nichts mehr zu verlieren. Ja.
Genau, es gab ja auch Ideen, also die Menschen nach Djibouti zu verschiffen, im Gegensatz zu einer Anerkennung von Djibouti als, nicht Djibouti, so eine der abtrünnigen Provinzen von Somalia, im Gegensatz zu einer amerikanischen Anerkennung, solche Ideen und also das klingt, ich versuche das jetzt nicht zu rechtfertigen, ich versuche mal darzustellen, warum Leute das attraktiv finden. Das klingt halt für Leute so wie, ja, okay, ich muss keine Angriffe mehr befürchten oder sehr viel weniger. Mhm. Und dann akzeptieren die das halt auch. Der Punkt ist nur, dass ich glaube, dass wir sowohl aus einer ethischen Position als auch aus einer historischen Position zeigen können, dass es nicht akzeptabel ist und dass wir auch andere Ansätze haben. Und jetzt komme ich zu dem, was du gesagt hast, Katrin. Wie kann man da Frieden schaffen? Also an erster Stelle glaube ich einmal, und das ist zum Beispiel auch eine der Kritik, die ich gehabt hätte an diesem Facebook-Post, den ihr damals zitiert habt. Oder den
das war von der königlich-bayerischen Antifa. Das
genau. Ging,
genau.
Die Vorstellung, dass bestimmte Konflikte aufgrund der unvergleichlichen ideologischen Schlechtigkeit einer Seite nicht lösbar seien sozusagen. Und ich glaube, also ich weiß nicht, es war gar nicht die direkte Aussage, aber man könnte das daraus auch lesen. Das war ja nicht mal im Fall von Nazi-Deutschland der Fall. Ja. Ich verwende da immer paradoxe Beispiele von anderen Konflikten, wenn ich darüber und das ist übrigens etwas, was ich mache, sowohl wenn ich mit Muslimen rede, also wenn ich Vorträge halte, zum Beispiel in Moscheen, wo Muslime kommen, die normalerweise kein positives Bild von Israel haben. Das mache ich aber auch, wenn ich mit konservativen Israelis rede. Ich mache nämlich auch Veranstaltungen für konservative oder sogar sagen rechte Israelis, wo ich eben aber hingehe, um eine Alternative zu präsentieren und nicht, um einfach deren Ansichten zu bestätigen, dass ich sage, wir haben in der Geschichte der Welt viele Konflikte. Die waren furchtbar, die waren grausam und die enthielten auch Völkermorde. Und trotzdem war eigentlich klar, die Lösung muss immer eine Friedenslösung sein. Ruanda. Niemand hat jemals gesagt, also in Ruanda gab es, das hatte auch mit dem Kolonialismus zu tun, jahrzehntelange Massaker von Tutsi und Hutu aneinander. Die Hutu haben stets mehr Tutsi umgebracht, aber es gab auch Massaker von Tutsi an Hutu. Hm. Zum Beispiel durch die Regierung von Burundi, die eine Tutsi-Regierung war, die im Grunde mit Ruanda, es ist kompliziert, aber niemand hat jemals gesagt, die Lösung wäre jetzt die Zerstörung oder Vertreibung der Hutu-Bevölkerung als Reaktion auf den Genozid in den 1990er Jahren. Die Antwort war immer klar, es muss eine Friedenslösung geben. Ähnlich, ich möchte es mir mal als Verfremdungseffekt Josef Stalin als Positivbeispiel anführen. Josef Stalin hat im Zweiten Weltkrieg gesagt, die Hitlers kommen und gehen, aber das deutsche Volk bleibt. Ja? Womit selbst Stalin im Grunde gesagt hat, seine Antwort auf den nationalsozialistischen Vernichtungskrieg gegen sein Land, sei nicht einen Vernichtungskrieg im Gegenzug zu führen, sondern zu versuchen, eine Friedenslösung langfristig zu finden, auch wenn er sich die natürlich auf stalinistische Weise vorgestellt hat. Und mein letztes Beispiel, das meiner Ansicht nach eigentlich am relevantesten für das Thema Israel-Palästina ist. Also wenn man sagt, in Reaktion auf den 7. Oktober hat die palästinensische Nationalbewegung alle ihre Legitimität auf einen Nationalstaat oder auf eine Existenz als Nationalbewegung verloren, dann würde ich sagen, ich bin sehr offen, und das ist eigentlich auch das, was ich selber hauptsächlich mache, für eine historische Kritik an bestimmten ideologischen Ideen, die in der palästinensischen Nationalbewegung aktiv waren. Es ist aber etwas völlig anderes zu sagen, dass daraus eine ganze Nationalbewegung ihre Legitimität verlieren würde. Und das können wir am einfachsten eigentlich zeigen, wenn wir das mal vergleichen, beispielsweise mit dem Libanon. Denn wenn wir mal gucken, der 7. Oktober soll ja angeblich sozusagen in dieser Lesart den Todesstoß für die palästinensische Nationalbewegung bedeutet haben, der Moment, wo klar wurde, da kommt nichts Gutes raus.
Ja.
Aber der 7. Oktober war keine besonders ungewöhnliche Sache in der Geschichte der Region. Der 7. Oktober ist eigentlich ein klassisches, sehr brutales, auch durchaus genozidales, ethnisches Massaker, wie wir es in der Geschichte dieser Region allerdings gar nicht so selten haben. Deswegen sage ich auch immer, wir sollten versuchen, das Ganze nicht eurozentrisch zu sehen. Der 7. Oktober war weder eine antikoloniale Befreiungsbewegung, ein antikolonialer Befreiungskampf, noch war es eine Wiederholung der Shoah. Der 7. Oktober war vor allem ein ethnisches Massaker, wie es in dieser Region eben passiert, wie wir es in Syrien gesehen haben vor ein, zwei Monaten, wie wir es aber auch, und jetzt komme ich zum Vergleich, im libanesischen Bürgerkrieg gesehen haben, und zwar mit Christen und Palästinensern sowohl als Tätern als auch als Opfern. Wir haben zum Beispiel das Massaker von Damur. Wenn man das Massaker von Damur, das haben palästinensische Milizen an christlichen Libanesen begangen, wenn man da mal die Erfahrungsberichte liest, das ist der 7. Oktober. Eine erstarrte Frontlinie in einem ethnischen Konflikt. Durchbruch durch die Frontlinie, Massaker sowohl an Soldaten als auch an Zivilisten, die man hinter dieser Frontlinie eben auffindet, Entführungen von Geiseln, um einen Verhandlungschip für die Zukunft zu haben, auch Berichte von sexualisierter Gewalt und massenhafte Zerstörung von symbolischem und materiellem Eigentum, wie zum Beispiel christlichen Friedhöfen. Wir haben das Ganze aber auch andersrum. Das Massaker von Sabra und Shatila, das an Palästinenser begangen wurde von einer christlich-libanesischen Miliz und das durchaus mit Unterstützung der israelischen Armee, muss an dieser Stelle auch sagen, die das Ganze zwar nicht aktiv befördert, aber auf jeden Fall toleriert hat, also aktiv toleriert hat, weil die israelische Armee im Grunde drumherum stand und das Flüchtlingscamp und diese libanesische Miliz reingelassen hat und auch auf bestimmte Weisen logistisch unterstützt hat. Das war ein Racheakt an mehreren tausend palästinensischen Zivilisten. Die Zahl der Todesopfer schwankt zwischen 1.000 und 3.000. Die ist nicht ganz klar. Es war ein Racheakt an Zivilisten, vor allem an Frauen, Kindern und eben Nichtkämpfern, weil palästinensische Kämpfer waren gar nicht mehr da. Und jetzt kommt der Punkt. Hat irgendwann jemals mal gesagt, dass das Massaker von Sabra und Shatila bedeutet, dass die Palästinenser nicht mehr mit den Christen im Libanon zusammenleben können?
Meines Wissens nicht, ja.
Nein. Hat das Massaker von Damour jemals bedeutet, außer bei Extremisten vielleicht, dass die Libanesen nicht mit den Palästinensern zusammenleben könnten?
Vermutlich nein. Warum bedeutet der 7. Oktober dann die Delegitimierung der palästinensischen Nationalbewegung?
Also das ist ja eine Behauptung, die ich ja eben nicht unterstütze.
Mhm.
Der Punkt ist eben, dass also im Grunde wird meiner Ansicht nach da eine normale, und normal, wenn wir von Nationalismus reden, heißt normalerweise schlecht. Eine normale nationalistische Reaktion auf den 7. Oktober, und wie gesagt, normal heißt hier schlecht, wird universalisiert. Das heißt, Israel und Palästina wird nicht mehr nur zum Symbol eines ethnischen Konfliktes im Nahen Osten, der gelöst werden muss, sondern wird zum Symbol von etwas Größerem, wie zum Beispiel der Barbarei gegen die Zivilisation oder den Islam gegen den Westen oder den Juden gegen ihre Mörder. Also es wird eingeflochten in größere historische Narrative.
Kann man das überhaupt entflechten? Also klar, deswegen, ne? Also ich meine, was da passiert, was da in der Levante passiert, das ist in meinem Kopf und wahrscheinlich im Kopf der meisten Deutschen auch immer irgendwie noch was mit Holocaust. Und wenn es noch so entfernt ist. Also wir diskutieren da immer auch uns selber, wenn wir es diskutieren. Aber wie kriege ich das aus mir raus?
Also ich versuche das ja über solche Vergleiche, wie den paradoxen Vergleich mit dem Libanon, der eigentlich geografisch und von den Akteuren her viel besser passt. Ja? Weil das geht da wirklich um Palästinenser, teilweise Opfer als Täter. Es geht um eine israelische militärische Intervention, die durchaus eine Rolle gespielt hat bei dem, was im Libanon passiert ist. Es geht hier um eine Entfernung von wenigen hundert Kilometern. Es geht um die gleiche Region. Und da sehen wir eigentlich, wie es eigentlich sein sollte. Wir sollten das als einen ethnischen Konflikt sehen, der aber instrumentalisiert wird. Und ich habe jetzt über Israel gesprochen und ich möchte das noch kurz ausführen. Danach möchte ich aber zur palästinensischen Seite rübergehen an dieser Stelle. Wir sehen, dass Israel immer mehr zu einem globalen Symbol wird, und zwar für ein globalen Symbol für eine Idee von nationalstaatlicher Stärke, die sich nicht schämt, diese Stärke einzusetzen. Wir sehen das im arabischen Golf, der versucht, sich von ideologischen Projekten wie dem Islamismus und arabischen Nationalismus zu lösen und eine nationale Interessenpolitik, die auf Modernisierung basiert und auch der Vorstellung, selber zu den Gewinnern zu gehören. Aus dieser Sicht des arabischen Golfes ist Israel sehr attraktiv. Aus Sicht der indischen Rechten, die einen Hindu-Nationalstaat schaffen will, der ethnisch, kulturell, religiös, hinduistisch ist, ist Israel ein scheinbares Vorbild. Aus Sicht der amerikanischen Rechten und zunehmend auch aus Sicht europäischer Rechter ist Israel ebenfalls ein Vorbild. Wie schafft man eine ethnonationale Utopie? Ja, es geht hier eben nicht darum, was ist ein ethnonationalistischer Staat. Es geht darum, welcher Staat ist ethnisch, ist unapologetisch darüber, dass er ein Staat für ein Volk ist, das sich ethnisch definiert, das eine Kultur und eine Religion hat. Aber dieser Staat funktioniert wunderbar. Er ist reich, die Menschen dort sind zufrieden, er ist modern, man reist da gerne im Urlaub hin. Und zum Beispiel
Er ist sogar demokratisch.
Er ist demokratisch, aber, und das ist ja
noch,
deswegen, wir müssen ja gerade darüber reden, der Backslide der Demokratie in Israel, die Zerstörung der israelischen Demokratie durch die Besatzung des Westjordanlandes, die ja jetzt mit dieser Regierung auch nach Israel zurückgekehrt ist. Also was wir aktuell in Israel sehen, ist, dass die Siedler, die dort im Westjordanland Cowboy spielen sozusagen, die dort im Westjordanland
die auch sehr, sehr aktiv Cowboy, sind. Die spielen Wild West, das ist nochmal was anderes. Ja, Cowboy stimmt. Sind die Typen, die das Vieh zusammentreiben. Wild West sind die, die sich gegenseitig erschießen wegen
Farmen. Richtig, war ein sehr, sehr dummer Vergleich. Die Leute machen jetzt in Israel Regierungspolitik, aber es geht um die Leute, die das im Grunde als eine Utopie sehen, diesen Backslide. Die sagen, Wir wollen einen Staat, der funktioniert als Demokratie nur für eine Ethnie.
Mhm.
Und Israel soll unser Vorbild sein. Das ist die israelische Seite meiner Ansicht nach, die wir hier global beobachten können. Und das hat meiner Ansicht nach auch damit zu tun, dass auch der 7. Oktober im Westen oft stark aufgeladen wurde, eben, also der 7. Oktober war ein genozidales Massaker, aber aufgeladen wurde nicht einfach als ein Massaker im Rahmen nahöstlicher ethnischer Konflikte, sondern im Grunde als ein globales Fanal für irgendetwas, ja. Die israelische Selbstverteidigung steht jetzt dafür, dass Nationalstaaten eben keine Gefangenen machen sollen, wenn es darum geht, ihre Feinde zu besiegen, ja. Die Palästinenser stehen für die Barbarei und für den Islam, der den Westen und die Zivilisation angreift. Wir finden aber, und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt, genau das Gleiche gilt auch für die Palästinenser. Die Palästinenser wurden gemacht zu einem symbolischen Kampf gegen ein symbolisches Ziel. Das kann an der einen Stelle sein. Ich gebe euch mal das beste Beispiel, das wir haben. Ihr kennt den Begriff Nakba, richtig?
Mhm. Die Katastrophe, die Urkatastrophe, die Vertreibung. Ja. Mhm.
Genau. Unter Nakba verstehen wir heute die Vertreibung von palästinensischen Zivilistinnen und Zivilisten oder die Flucht im Zuge des Krieges 1947 bis 1948. Aber ursprünglich bedeutete das mal was ganz anderes. Der Typ, der diesen Begriff erfunden hat, das war ein syrischer arabischer Nationalist namens Konstantin Sodek, übrigens ein Christ. Der hat diesen Begriff erfunden. Nakba als Katastrophe, der hat aber von den palästinensischen Zivilisten nicht mal ein einziges Wort verloren in dem Buch, das er darüber geschrieben hat. Nicht ein einziges Wort. Ihm ging es ausschließlich darum zu sagen, die Nakba ist der Moment, an dem das arabische Volk gezeigt hat, dass es noch nicht in der Moderne angekommen ist. Durch die militärische Schwäche.
Ah,
ja, für Konstantin Sorek war Palästina ein Symbol für die arabische Nation, die sich selbst ihre Rückkehr in die Geschichte beweisen muss, die arabische Nation kehrt in die Geschichte zurück, modernisiert sich, beweist sich daran, dass sie Israel besiegen kann. Da eignet sich Palästina natürlich auch besonders gut. Es ist mitten in der arabischen Welt. Es schneidet die arabische Welt quasi in zwei Hälften sozusagen an der Grenze zum Sinai. Es wurde wahrgenommen in der arabischen Welt als europäische Kolonialisierung zu einer Zeit, als eigentlich die Dekolonisierung stattfindet. Das war die Wahrnehmung. Es eignet sich dafür deswegen besonders gut. Deswegen ist im arabischen Nationalismus Palästina vor allem ein Symbol für das eigene, übergreifende Projekt. Palästina ist eine Black Box, die aufgeladen wird mit der ideologischen Bedeutung der eigenen größeren Sache. Und da geht es dann natürlich nicht um Frieden, da geht es um Sieg. Genau das Gleiche gilt auch für den Islamismus.
Geht es da überhaupt um Religion? Oder ist das auch nur ein willkommenes Vehikel, um seine politischen, seine nationalen Ambitionen
Ich würde fast sagen, auf eine gewisse Weise ja, auf eine gewisse Weise nein. Also der Islamismus ist eine vollkommen ehrliche, aufrichtige, religiös-muslimische Bewegung, die allerdings, und das ist nicht meine These, das ist die These von meinem Freund Hossein, im Grunde eine vollständig entkernte Version des Islam, die weder die guten noch die schlechten Seiten des traditionellen Islam immer besonders gut verkörpert. Also das traditionelle, ich rede jetzt nicht von dem Islam, ich bin selber muslimisch. Ich meine, wie der Islam gelebt wurde vor der Moderne. Ja, das hatte die Muslime, die den Islam gelebt haben vor der Moderne, hatte gute und schlechte Seiten. Im modernen Islamismus finden wir allerdings beides kaum noch wieder an vielen Stellen. Der moderne Islamismus ist vor allem eine, und deswegen eigentlich dem arabischen Nationalismus enorm ähnliche, Idee einer Zivilisation, die herabgefallen ist. Die Idee, also die Erkenntnis, wir sind hier in einer Zivilisation auf dem absteigenden Ast und wir müssen diesen Abstieg durch Gewalt rückgängig machen. Oder durch Sieg, durch Neuschaffung, durch Revolution. Durch Sieg, Gewalt, Neuschaffung, Revolution, eine große Umwälzung. Und das ist ein Gedanke, der entstammt viel mehr dem modernen europäischen Nationalismus als der klassischen islamischen Sichtweise auf die Welt. Die waren nämlich, ob man ihr zustimmt oder nicht, zyklischer. Die hat zum Beispiel so etwas wie Aufstieg und Niedergang als Werk Gottes auf Erden gesehen.
Ja.
Der vielleicht etwas über die religiöse Loyalität und über die Gottesergebenheit aussagt, aber nicht so sehr über den zivilisatorischen Zustand einer Zivilisation im sozialdarwinistischen Kampf mit anderen Zivilisationen. Das ist eine viel stärker europäische Idee, die allerdings pervertiert und islamisiert wurde und jetzt eben dazu führt, dass eigentlich im Grunde Islamistinnen und Islamisten eigentlich genau das gleiche Bild vom Israel-Palästina-Konflikt haben wie auch arabische Nationalisten, nämlich einer Bewährungsprobe für die islamische Umma, für die islamische Zivilisation, die deswegen nicht in einem Frieden enden soll. Sie soll das gar nicht, sondern in einem Sieg. Ja, weil bewähren kann man sich ja nur durch einen Sieg und nicht durch einen Kompromiss. Das ist ja, das ist ja nicht, was man sich bei einer Bewährungsprobe erwünscht.
Hm.
Und deswegen sage ich, jetzt komme ich zum Abschluss, wir müssen die Welt von diesen Narrativen befreien. Polemisch ausgedrückt, free the world from Israel and Palestine. Nicht von den Gesellschaften, von den Menschen oder von den Staaten.
Schon klar, ja.
Sondern von Narrativen, die sagen, Israel und Palästina steht nicht für zwei Völker, die in Frieden leben müssen, sondern steht für den Sieg von etwas Größerem. Weil das
und zwar jeweils. Ne?
Ja, ja, beide. Hm.
Ich bin ganz am Anfang hast du gesagt, ja, eigentlich war das arabische Identität, was da im Wesentlichen geherrscht hat, aber auch im Osmanischen Reich erst gar nicht. Seit wann sind denn die Araber überhaupt Araber? Also Osmanisches Reich ist 1915 war da Schluss, ne? Und danach war dann
ungefähr ja.
Also Ende des Zweiten Weltkriegs ist dann aufgetaucht. Ersten Weltkriegs, ja, genau, Entschuldigung.
Das ist eine relativ komplizierte Frage. Also ich würde trotzdem ganz am Anfang anfangen. Es ist tatsächlich so, das erzähle ich auch tatsächlich, das muss man sagen. Ich erzähle es auch einem muslimischen oder arabischen Publikum doch relativ regelmäßig. Die ältesten Schriftzeugnisse, die wir aus diesem Land haben, sind auf Hebräisch. Das jüdische Volk hat dort früher gelebt.
Aber das kann ja nicht die Kategorie sein, nach der wir bemessen, wer jetzt leben darf. Ne?
Also nein, auf keinen Fall. Ich wollte nur sagen, aber das ist durchaus ein wichtiger Fall. Mhm. Die Juden wurden vertrieben nach mehreren erfolglosen Aufständen gegen die römische Besatzung, was übrigens interessanterweise im Judentum dazu geführt hat, dass es ein rabbinisches Tabu gab gegen diese Art von militärischen Aufständen, weil es so fehlgeschlagen war. Auch interessant, wenn man sich vielleicht die Hamas anguckt, weil man eine Analogie nehmen könnte. Also ich mache gerne die Analogie zwischen der Hamas und dem Bar Kochba-Aufstand, also dem letzten jüdischen Aufstand, der mit der Zerstörung der jüdischen Bevölkerung geendet hat, was ich natürlich für diesen Fall nicht hoffe, aber wo wir, glaube ich, ein ähnliches Prinzip wahrnehmen, nämlich den millenaristischen, also den verzweifelten Aufstand mit dem Wunsch, sozusagen das absolut gesetzte eigene Recht auf das Land durchzusetzen gegen eine viel stärkere andere Macht, die in der Katastrophe geendet ist. Also das wäre eine eher wohlwollende Beschreibung von der Hamas, die aber trotzdem also eine Analogie trotzdem erlaubt zu sagen, wir finden ja eigentlich ein historisches Beispiel irgendwo auch verwandt, weil es von der jüdischen Seite kommt, wo diese Art von Kriegsführung nicht funktioniert. Wir sehen also, die Juden werden vertrieben, das Land wird in Palästina umbenannt. Warum man es Palästina nennt, ist übrigens nicht klar. Man liest im Internet immer, das sei, um die Juden zu ärgern. Wir wissen nicht, warum die Römer das Land Palästina genannt haben. Der Name Palästina ist schon für das 5. Jahrhundert vor Christus belegt. Also den gab es schon zum Zeitpunkt, als dort noch ein jüdisches Semikönigreich geherrscht hat, das Hasmonäerreich, gab es schon den Namen Palästina, aber vor allem für den Küstenstreifen. Aber die Juden selber haben ja eher im Landesinneren gelebt. Ja? Also auch im Land gab es dann nochmal Differenzen. So, Araber. Ja. Vor 1400 Jahren gab es die gesunden Futuhat, die islamischen Eroberungen, die Gründung von islamischen Großreichen, islamischen Imperien, bei denen diese Region Palästina nur eine Provinz war, eine mit einer durchaus beachtlichen religiösen Bedeutung, weil man gesagt hat, das ist eben der Ort, an dem verschiedene Propheten des Volkes Israel, die auch Propheten des Islam sind, gelebt und gewirkt haben. Das ist der wahrscheinlichste Ort, an dem der Prophet Mohammed hochgestiegen ist in den Himmel. Auf seiner Reise und hat sein Pferd da angebunden. Das ist dann heute Al-Burak, ist egal.
Immerhin zu Pferd, ne? Also Jesus musste noch zu Fuß. Ja.
Genau. Und es war auch eine relativ lange Reise natürlich. Und die Bevölkerung dieser Region blieb danach noch jahrhundertelang mehrheitlich christlich. Assimilierte sich allerdings langsam in die klassische Zweiklassengesellschaft traditioneller islamischer Staaten, in der es so eine Art Rechtssicherheit im Ausgleich gegen soziale Unterordnung gab, wurde mehrheitlich muslimisch und nahm die arabische Sprache an. Was natürlich aber übrigens, also auch nur mal als Vergleich, dadurch befördert wurde, dass die bis dahin dort herrschende Muttersprache auch eine semitische Sprache war, sodass die Änderung zum Arabischen jetzt gar nicht so schwer war und die Umgangssprache, also die heutige arabische Umgangssprache im Libanon oder in Palästina, ist in vielen noch beeinflusst vom Altsyrianischen oder vom Aramäischen, ja. Wenn Libanese einfach so redet, dann ist es kein reines Arabisch, wie man das zur Zeit des Propheten Mohammed gesprochen hat. Das hat durchaus noch klare Elemente von dem, was die Menschen dort vor 1500 Jahren gesprochen haben. Also es war eher eine Assimilation. Wie das Ganze nun zu einer arabischen Identifikation wurde, ist ein sehr langer, sehr, sehr komplexer Prozess, der eben damit zu tun hat, dass aus Sicht des Islam natürlich eine arabische Identität grundsätzlich erstmal nicht arabische Identitäten tendenziell vorzuziehen ist. Es hat damit zu tun, dass eben wir hier im Grunde den Raum der semitischsprachigen Völker haben, die sich eben, wir sehen das ja auch, die semitischsprachigen Völker haben sich alle in die arabische Sprache assimiliert, ja, mhm. Ägypter, die Syrer, während hingegen die nicht semitischsprachigen Völker, die aber muslimisch geworden sind, die Türken, die Perser, die haben sich nicht in die arabische Sprache assimiliert, weil deren Sprache ja auch ganz anders funktionierte. Also wir haben einen jahrhundertelangen Prozess eigentlich der Assimilation, aber die Idee einer gemeinsamen arabischen Kultur und Identität, die sich wirklich über das Arabische Sein definiert und nicht einfach nur über die Religion, ja, über das Muslimische oder das Christlichsein vor allem. Das sehen wir tatsächlich erst im 19. Jahrhundert mit dem Ankommen moderner nationaler europäischer Identitäten aus Europa. Davor war das Arabischsein eher so eine Art literarischer Topos oder ein religiöser Topos, den Leute verwendet haben und nicht wirklich eine Selbstidentifikation.
Ich finde das so interessant. Ich habe vor Jahren mal ein Buch gelesen, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Titel war, vielleicht kennst du es sowieso, in dem beschrieben wurde, wie es auch die Europäer waren, die in die Region überhaupt erst diesen ganzen, ich nenne es mal, christliche Sexualmoral gebracht haben. Also so eine, ja. Ja,
guck dir einfach die Struktur der katholischen Kirche an und guck dir an, wie wir glauben, dass die islamische Kirche auch organisiert sein müsste. Da redet man halt auch, nein, da ist der Imam und dann muss man mit dem Mufti reden und dann kommt der Kalif. Das ist ja letztendlich auch nichts anderes als eine Kirchenhierarchie, die wir versuchen da irgendwo zu erkennen. Und also die wahrscheinlich auch, ne?
Geschichtlich betrachtet habe ich das Gefühl, dass so die ganzen schlechten Ideen eigentlich von den Europäern erst in die Region gebracht wurden, oder?
Das sehe ich tatsächlich anders. Ich würde sagen, zum Beispiel, wenn wir dieses Thema Sexualmoral haben, vieles von dem, was dort heute als islamische Sexualmoral verstanden wird, ist durchaus europäisch beeinflusst. Was aber nicht heißt, dass das, was davor war, jetzt notwendigerweise so viel besser gewesen sein muss. Also ich warne immer sehr davor, sozusagen einen Kulturrelativismus umzudrehen. Beispielsweise war eheliche Treue für Männer sehr viel weniger ein Ideal. Eigentlich sowohl in Europa als auch in der muslimischen Welt wurde eben, sagen wir, im 19. 20. Jahrhundert. Ja? Also im 18. Jahrhundert war es voll normal. Wenn du ein Mann warst und reich warst in Frankreich, dann hattest du eine Geliebte. Und es war in der islamischen Welt normal, wenn du reich warst und Mann warst, dann hattest du eine Konkubine, ja, so, oder mehrere. Nur weil es modern sich verändert hat, heißt es nicht, dass es vorher besser gewesen sein muss. Gerade im Bereich der individuellen Menschenrechte, glaube ich, ist die Moderne eigentlich ein großer Fortschritt. Was wir aber tatsächlich eben sehen, gerade in der arabischen Welt sehr markant, ist, dass einige der schlechtesten Merkmale der modernen europäischen Welt, und ich rede jetzt hier nicht nur vom Faschismus, den man leicht externalisieren kann, sondern ich rede von Ideen, die auch unsere Nationalstaaten bis heute stark prägen. Ja, zum Beispiel die Vorstellung von Zivilisation als einem fortschreitenden Prozess, der Sieger und Verlierer kennt. Und der Verlierer, der sozusagen weniger modernisiert ist, ist einfach weniger wert, ist überholt.
Und auch selbst schuld.
Ist selbst schuld und man darf ihn vielleicht auch erobern, man darf ihn verwalten und bevormunden. Solche Ideen haben, wie gesagt, zum Beispiel in der arabischen Welt, also das ist wie ein bisschen, das hat jemand mal beschrieben, das ist wie jemand, der den Gerichtsprozess akzeptiert, aber das Urteil nicht mag. Ja, also so die Sicht des Islamismus auf diese europäische Fortschrittsidee, der Gerichtsprozess wird akzeptiert. Es wird akzeptiert, dass der Wert einer Zivilisation sich nicht daran bemisst, wie nahe sie vielleicht zu Gott steht, was eigentlich eine traditionelle islamische Sichtweise sein sollte, ob wir sie nun unterstützen oder nicht, sondern daran, wer zivilisatorisch fortschrittlicher ist. Ja? Das heißt, das Urteil wird dann aber nicht akzeptiert, weil man dann ja auf Biegen und Brechen und mit Ausbrüchen von Gewalt versuchen will, dieses Verhältnis umzukehren, die Uhr so irgendwie zurückzudrehen zu dem, was man als die vergangene eigene Größe wahrnimmt. Deswegen würde ich sagen, die negativsten europäischen Ideen in der Region sind oft Ideen, die wir selber zum Teil vielleicht sogar noch teilen. Das ist eigentlich die interessantere Idee.
Wenn du auf die palästinensische Nationalbewegung guckst und dir dann die großen Organisationen, die man so kennt, die so hängen geblieben sind, damals war das die PLO, dann gab es Hamas, diese Organisationen, was repräsentieren die verschiedene Strömungen innerhalb dieser Nationalbewegung oder was ist das, was wir da sehen?
Ja, das sehen wir relativ eindeutig. Das ist aber alles gar nicht so ganz kompliziert. Zum Beispiel heute ist es schwer, überhaupt noch von einer PLO zu reden. Die gibt es quasi kaum noch. Das ist ein korrupter Apparat, es wird immer der Witz gemacht, Mahmoud Abbas sei der Bürgermeister von Ramallah, weil seine Macht sich kaum noch weiter erstreckt als Teile von Ramallah, vielleicht noch der Großteil von Ramallah, aber Teile von Ramallah. In manchen Vororten wird es schon schwierig. die mehr von Israel gestützt wird als von Palästinensern selber. Mhm. Wir haben die Hamas als eigentlich Kind nicht des klassischen, nicht einer klassischen palästinensischen Bewegung, sondern eigentlich des transnationalen islamistischen Projekts der Muslimbruderschaft, dass man eben, das ist übrigens auch so ein Punkt, den ich sehr gerne zu Linken sage, die Hamas als Befreiungsbewegung bezeichnen, man sollte die Hamas schon mal ganz prinzipiell nicht einmal an erster Stelle als palästinensische Widerstandsbewegung beurteilen, ob wir das nun für einen guten oder einen schlechten Widerstand halten, sondern als Teil einer sunnitisch-arabischen islamistischen Bewegung, die überall in der Region versucht, Menschenrechte wieder abzuschaffen oder die auch Massaker verübt. Ja?
Also ist immerhin der Teil, wo ich gesagt habe, dass die im Wesentlichen vom Iran gesteuert werden, nicht ganz falsch.
Ja, genau. Vom Iran, richtig. Ideologisch gibt es dann, also übrigens auch, also das aktuelle politische System im Iran ist auch maßgeblich von der Muslimbruderschaft beeinflusst. Also das ist übrigens auch ein Punkt, also der durchaus wichtig ist zu sagen. Der Iran ist natürlich schiitisch und hat ein sehr eigenes, sehr komplexe religiöse, politische Theologie. Ist allerdings doch auch stark beeinflusst gewesen von der ägyptischen Muslimbruderschaft und von deren Idee eben zu sagen, unser Hauptziel muss es sein, mit aller Kraft, und dazu gehört eben in der Moderne meistens alle Gewalt, so eine Art zivilisatorische Stärke, was konkreter heißt, politische, realpolitische Macht der islamischen Gemeinschaft wiederherzustellen. Und die Hamas gehört dazu. Was ich an dieser Stelle an den Vordergrund stellen würde, ist halt eben einerseits, dass ein ganz wichtiger Vorläufer des Denkens, wie es die Hamas gemacht hat, natürlich tatsächlich auch der Großmufti von Jerusalem, Amin al-Husseini war, über den in Deutschland oft zu viel gesprochen wird, weil er gar nicht so wichtig war. Also in Deutschland steht er dann quasi pars pro toto für die gesamte palästinensische Geschichte.
Das Dritte Reich.
Und
in einem Topf.
Das heißt, also so wichtig war der allerdings in der Hinsicht gar nicht. Der war einige Jahre lang die wichtigste Einzelpersönlichkeit in der palästinensischen Nationalbewegung, ja. Aber zum Beispiel jetzt Jutta Ditfurth hat gestern auf Twitter einen absurden Text geteilt, in dem dann letztendlich der Mufti hinter Hitler, hinter Arafat, hinter der Hamas, also der Mufti regiert die Welt, die heimliche Weltverschwörung des Mufti, wurde dann da behauptet.
Moment, das war gar keine jüdische Weltverschwörung?
Ja, das war die Weltverschwörung vom Mufti von Jerusalem. Nee, es war auf jeden Fall ein ganz, ganz problematischer Akteur. Es war ein Nazi, ein Antisemit. Mhm. Und die Hamas gehört definitiv eher in diesen Flügel. Das Besondere an der Hamas ist allerdings, die Hamas erlebt ihren Aufschwung einerseits, als wir die Welle des Islamismus, des politischen Islamismus in der arabischen Welt haben, seit den 1970er, 80er Jahren. Und die Hamas erlebt ihren Aufschwung seit dem Moment, wo eben der säkulare palästinensische Nationalismus eine Zwei-Staaten-Lösung klar mehrheitlich befürwortet, nämlich in den späten 80ern und in den frühen 90ern. Man darf das ja nicht vergessen. Die erste Intifada in den 1980ern hatte als Aufstand nicht auf das israelische Kernland abgezielt, sondern auf die israelische Besatzung und war damit im Grunde auch einer der Faktoren, die eine Zwei-Staaten-Lösung befürwortet haben. Weswegen, was ich auch übrigens als Beispiel verwenden möchte für die Vorstellung, es handele sich beim Israel-Palästina-Konflikt stets um Gewalt gegen Juden. Ja? Aber natürlich Gewalt, also im Fall der ersten Intifada sehen wir, Gewalt gegen israelische Soldaten im Westjordanland ist auch Gewalt gegen Juden, wenn man so will, ist in diesem Moment allerdings Teil einer staatlichen Auseinandersetzung und kann in diesem Moment sogar, hätte in einem besseren Paralleluniversum auch zum Frieden durchaus beitragen können. Ich sage das jetzt nur um die extreme Moralisierung des Konfliktes, die oft aus Deutschland, aus einer Geschichte, der jüdischen Geschichte stattfindet, mal ein bisschen aufzubrechen, zu sagen, das ist vor allem an erster Stelle ein Nationalkonflikt zwischen zwei Nationalbewegungen und nicht ein Kampf zwischen einer Kolonialbewegung und einer Befreiungsbewegung oder zwischen den Juden und ihren Mördern. Die Hamas ist an erster Stelle transnationale islamistische Bewegung und an der zweiten Stelle eine Reaktion auf die Kompromissbereitschaft im säkularen palästinensischen Nationalismus, der die Ablehnung eines Kompromisses mit Israel wird noch mal neu aufgeladen mit neuem, noch hermetischerem ideologischem Gedankengut, nämlich mit der Vorstellung, dass es einen Befehl von Gott gibt, für dieses Land zu kämpfen und dass alle, die in diesem Kampf sterben, ins Paradies kommen. Also es ist sozusagen noch mal eine hermetische Abriegelung ideologisch derjenigen Kräfte, die keinen Kompromiss wollen, gegen die Idee des Kompromisses.
Was ich auch interessant finde, du hast es gerade so ein bisschen angedeutet, dass es ja auch benutzt wird, also dass die Geschichte der Juden benutzt wird, um Kritik zum Beispiel zu delegitimieren oder auch um ja, sich zu wehren, zu delegitimieren auch. Oder auch, wenn es dann der Internationale Strafgerichtshof ist, zu delegitimieren, dass der jetzt auch ermittelt gegen israelische Politiker ganz konkret. Und da beobachte ich durchaus, dass dann von Antisemitismus zum Beispiel sehr schnell die Rede ist, von Seiten Netanyahus und Gallant und also eigentlich die ganze israelische Regierung, um ja letztendlich Propagandazwecke zu verfolgen. Siehst du das auch so?
Robert, hier betreten wir nun wirklich das schwierigste Thema von allen und ich glaube, das können wir nicht behandeln, ohne nochmal doch darauf zurückzugehen, wo wir in diesem Konflikt eben, was eigentlich die Rolle des Antisemitismus in diesem Konflikt ist. Und die Rolle des Antisemitismus in diesem Konflikt ist unglaublich komplex. Und ich sage euch jetzt eine ganz provokante These, die meiner Ansicht nach aber nicht provokant ist, wenn ich sie zu Ende erläutert habe. Also ich verspreche euch, wenn ich sie erläutert habe, dann werdet ihr nicht das Gefühl haben, dass es irgendwas total Krasses, was ich gerade gesagt habe. Der Blick der Antisemiten auf die Juden und ein kritischer Blick auf das Handeln von zionistischer Nationalbewegung und israelischem Staat kommt oft in der Realität zu gleichen Ergebnissen. Hm. Ja? Was heißt das? Das heißt auf den ersten Blick, die Antisemiten haben Recht, wenn es um den Zionismus oder Israel geht. Ja? Und ich würde sagen, auf der Ebene der Korrelation, ja. Und hier kommen wir zum Kernproblem. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein deutscher Nationalist, der im Jahr 1900 sagt, die Juden wollen heimlich alle Macht und alle Ressourcen monopolisieren. Der lügt erstens. Zweitens begeht er aber auch eine klare Projektion, denn ein deutscher Nationalist will ja alle Macht und alle Ressourcen monopolisieren. Er schämt sich überhaupt nicht dafür. Er will ein Kolonialreich, er will seine Grenzen, er will hier noch Frankreich erobern, Belgien. Er schämt sich gar nicht dafür. Wenn wir jetzt aber eine jüdische Nationalbewegung haben, die auch einen Nationalstaat gründen will, haben wir natürlich in gewisser Weise auch eine jüdische Bewegung, die will Macht und Ressourcen in einer Weise monopolisieren. Ja, auf einer bestimmten Ebene, nämlich zum Beispiel auf der Ebene des staatlichen Gewaltmonopols, der zu verteidigenden Grenzen. Mindestens das, ja. Und insbesondere, wenn es sich dabei um eine diasporische Nationalbewegung handelt, die dieses Territorium erstmal schaffen muss, durch Einwanderung, durch Lobbyarbeit bei internationalen Mächten und durch den Einsatz von viel, viel Geld. Also genau das, was man den Juden immer vorgeworfen hat, hat hier eine scheinbare Korrelation mit der Realität. Und jetzt kommt der Punkt, wie man das auflöst. Man kann das einerseits auflösen, indem man sagt, das ist eben eine Nationalbewegung, die handelt, wie andere Nationalbewegungen eben handeln, ja, wie andere Nationalbewegungen auch. Nur eben vielleicht unter anderen Umständen, zum Beispiel unter diasporischen Umständen. Oder man sagt, so sind eben die Juden. Und diese zweite Interpretation wird ganz, ganz oft verwendet und ist auch in der palästinensischen Geschichte relativ oft verwendet worden und hat zu vielen von den ideologischen Problemen auch geführt, die wir in der palästinensischen Nationalbewegung bis heute sehen. Ob das nun im Jahr 1905 jemand ist, der korrekt beobachtet, dass die Juden unglaublich viel Geld haben, also aus seiner Sichtweise stimmte das, die zionistische Bewegung war von europäischen Mäzenen finanziert, die hatten sehr viel mehr Geld als die palästinensische Bevölkerung der relativ nicht in der nicht modernisierten, relativ armen osmanischen Provinz Palästina, aber er bringt das dann direkt in Verbindung mit wem? Mit Shylock. Ja, weil das ist eine europäische Bildung, ja, oder ob wir das haben in den 1930ern, dass der Mufti von Jerusalem sagt, warum sind wir im Kampf mit den Juden? Ja, der Rassenantisemitismus erklärt uns das, weil die Juden eben das Volk sind, das immer der Parasit in anderen Völkern ist. Oder ob wir das in den 1960er Jahren haben, in Büchern, die ich zum Beispiel im Rahmen meiner Forschung lese, also PLO-assoziierte Bücher, obwohl es auch sehr viel bessere Bücher gab. Es gab sogar, die PLO hat in den 1960ern sogar antisemitismuskritische Bücher verlegt, aber das ist eine spannende Anekdote. Mhm. Dafür aber trotzdem auch antisemitische Bücher, also beides.
Meinungsfreiheit.
Genau. Binnenpluralismus ist das. Mhm. Ja.
Binnenpluralismus. Da steht dann drin, warum sind die USA auf der Seite von Israel? Ja klar, weil die Juden die Medien manipulieren und die Juden haben auch die Pornografie erfunden, um die Abwehrkräfte der Völker zu schwächen. Oder wenn bei der Hamas, in der Gründungscharta der Hamas, wo eben die gleichen Verschwörungstheorien wiedererzählt werden, Holger kriegt hier gerade einen Lachanfall.
Tut mir leid, aber die Juden haben die Pornografie erfunden, um die Völker zu schwächen.
Ja, ja.
Großartig.
Ja, ja.
Du lachst.
Naja, womit ich mich ernst. Ja selbst als Masturbant hinstelle, wenn ich das ernst nehme, ne?
Ja, okay, so habe ich das bisher noch nicht betrachtet, aber ja, so. auch das natürlich, die übertriebene Obsession mit Hygiene, also das ist ja so ein altes Sprichwort, deutet darauf hin, dass irgendwas schmutzig ist sozusagen. Also diese Vorstellung mündet letztendlich in die Idee, mit den Juden kann man keinen Kompromiss schließen, weil sie ein besonders böses Volk sind. Und das ist eine der zerstörerischsten Ideen, die wir in der Geschichte der palästinensischen Nationalbewegung tatsächlich haben. Die ist maßgeblich beeinflusst durch europäischen Antisemitismus, der eben sagt, die Juden sind besonders hinterhältig. Ich kann euch dafür mal ein Beispiel geben. Es ist vielleicht die beste Antisemitismus-Definition, die ich kenne. Die kommt von einem türkischen Faschisten, der hat die in den 1940er Jahren geschrieben, unabsichtlich natürlich. Er hat geschrieben, die Feinde der Türkei sind eingeteilt in die früheren Feinde, das sind zum Beispiel die Briten oder die Araber, die aktuellen Feinde, das sind zum Beispiel die Kurden oder die Griechen und die zukünftigen Feinde, das sind zum Beispiel die Japaner oder die Amerikaner. Ja, das ist eine endlos lange Liste von Feinden, die er da aufführt, da muss man richtig lachen.
Ja.
Und am Ende steht, und die Juden sind die heimlichen Feinde von allen Menschen. Und das ist der entscheidende Punkt, mit dem man, weil die einen erzählt erst die nationalen Feinde auf, die früheren Feinde, die aktuellen Feinde, die zukünftigen Feinde. Das heißt, diese Feindschaft ist veränderlich.
Ja.
Ja, sie ist abhängig von politischen Umständen. Aber die Juden sind die heimlichen Feinde von allen. Das heißt, erstens, die Feindschaft ist unabänderlich. Und zweitens, und jetzt kommt der entscheidende Clou, der auch erklärt, warum es Überschneidungen gibt zwischen linkem Antiimperialismus und Antisemitismus. Die Juden sind die Feinde von allen Menschen. Das bedeutet, ich kann als türkischer Nationalist gleichzeitig ein nationaler Feind der Griechen sein und ein humanistischer Feind der Juden, weil Juden sind ja die Feinde aller Menschen.
Ja? Was mich zum Menschenfreund macht, obwohl ich eigentlich ein Nationalist bin.
Genau, ich stehe auf der Seite der Menschheit, wenn ich gegen die Juden bin. Das ist ja gerade der Kernunterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus. Und deswegen würde ich tatsächlich so sagen, soweit lehne ich mich aus dem Fenster, obwohl das manchen Leuten nicht gefallen wird, wenn ich das sage, der Antisemitismus ist durch diese Wesensänderung als ideologisches Konzept etwas, was die Lösung des Konfliktes schwerer macht als der ganz weit verbreitete, massive, gemainstreamte israelische Rassismus. Weil Rassisten können sagen, zu den Barbaren baue ich eine Mauer und damit ist gut. Aber wenn ich davon ausgehe, dass die Juden die heimlichen Feinde der Menschheit sind, wenn ich der Ansicht bin, im Kampf gegen die Juden, gegen den jüdischen Staat, kämpfe ich für die ganze Menschheit,
ja, genau.
Dann ist das sehr viel schwerer. Wir erleben nur gerade, dass mittlerweile sich ein ähnliches Szenario auch auf israelischer Seite und auf pro-israelischer Seite entwickelt, nämlich eben die Vorstellung, und das war früher doch sehr viel seltener, das war vor den 2010ern, 2020ern sehr viel seltener, die Vorstellung, Israel kämpfe eben auch für die Menschheit, zum Beispiel gegen den Islam oder so etwas. Das gibt es mittlerweile auch zunehmend.
Ja.
Aber es ist historisch weniger relevant.
Vor allen Dingen scheinen mir ja auch die Palästinenser, ja, wie soll ich sagen, also vor allen Dingen scheinen ja auch den Palästinensern mittlerweile derart viel Misstrauen entgegengebracht zu werden, dass man selbst da argumentieren könnte, ja, wir können zwar eine Mauer bauen, aber die bleiben ja nicht dahinter.
Ja, das ist natürlich in Bezug auf Bewegungen wie die Hamas auch nicht ganz falsch. Es wurde jetzt in Gaza quasi eine Mauer gebaut. Also das Ganze ist eine sehr, sehr bescheuerte Geschichte. Ich bin weder ein Freund der israelischen Politik gegenüber Gaza, noch natürlich der Hamas. Ich wollte damit jetzt nicht sozusagen einfach die israelische Politik rechtfertigen. Die Mauer hat ja nichts genützt. Aber ja.
Es ist noch eine Ebene der Verhärtung dieses Konflikts an der falschen Stelle. Aber Verhärtung ist eigentlich immer falsch.
Absolut, das ist eine absolute Katastrophe. Wenn ihr wollt, es gibt noch eine Sache, die ich selber noch gerne sagen würde, aber ansonsten würde ich gerne eure... Du hast die Frage eigentlich schon gestellt, aber ich habe darauf eine ganz lange Antwort über einen anderen Aspekt gegeben, und zwar, wie kann der Konflikt gelöst werden?
Ich habe mich nicht getraut, dir diese Frage zu stellen, aber...
Das habe ich doch vor 20 Jahren schon formuliert, wie man diesen Konflikt löst. Also das
Holger, los, schieß los.
Tatsächlich, ich hatte damals, da habe ich auch fürchterlich Dresche für gekriegt, ich hatte damals das erste Weblog auf den Servern des Hessischen Rundfunks und habe damals gelesen, die ethnische Säuberung Palästinas von jüdischer linker Historiker...
Ilan Pappé,
genau. Hab das gelesen und dachte irgendwann, ja, die Lösung ist doch völlig simpel. Die Palästinenser müssen den Israelis verzeihen. So, und die Israelis, weil die Stärkeren sind, müssen da den Zustand herstellen, in dem die Palästinenser denen verzeihen können. Ich glaube, das hatte ich da hingeschrieben und danach musste ich mich vor dem Hörfunkdirektor verantworten mit solchen Sachen.
Krass, aber um ehrlich zu sein, also ganz im Ernst, das, was ich sage, geht in eine sehr ähnliche Richtung letztendlich. Also Ja, natürlich. Also, das hättest du eine vollkommen, also, ist, das ist ja gerade, also, dieses Verzeihen ist, also, Moment. Ich möchte das nicht von Palästinensern verlangen, wenn man unter der Besatzung lebt, zu sagen, du musst verzeihen. Vor allem, weil das wenig bringt in der Situation. Die Siedler kommen trotzdem und brennen dein Feld ab oder erschießen deine Ziegen. Der Punkt ist eher, der palästinensische Nationalismus muss einen Weg finden, sich zu arrangieren mit der Existenz der anderen Seite. Der israelische muss das auch. Der israelische muss dann aber auch, und das ist eben die größere Verantwortung Israels, muss das Unterdrückungssystem, was teils aus Gründen der nationalen Sicherheit, teils aber auch wirklich aus Gründen der bewussten ethnischen Unterdrückung aufgebaut ist, beenden. Auch
Rassismus letztendlich, ja.
Genau.
Ja, da kommt, das haben sie ja in Gaza versucht. Du siehst ja, wohin es geführt hat.
Ja gut, aber sie leben ja in Israel durchaus auch mehr oder weniger friedlich zusammen und unterdrücken ja auch dort palästinensische Menschen,
also
Mitmenschen.
Ganz so einfach würde ich den Abzug aus Gaza nicht sehen. Der hatte auch noch andere Motivationen. Also zum Beispiel eben die Aussage, wenn wir aus Gaza abziehen, machen wir damit vor der Welt. Und im Sinne unserer eigenen Armeestärke haben wir mehr Möglichkeiten, danach im Westjordanland noch enger zuzupacken. Also das war durchaus auch eine Argumentation, die in der Sharon-Regierung relevant war. Aber was ich jetzt meinte ist, ich habe versucht, ein Mindset mir zu überlegen, ein Friedensmindset, weil eine konkrete Lösung, ich habe keine Vorschläge. Also wie diese Lösung aussehen sollte, Holger, die du vorgeschlagen hast, die konkrete. Eine Zwei-Staaten-Lösung, eine Ein-Staaten-Lösung, was auch immer. Da fehlt mir mittlerweile die Fantasie für. Ich habe aber versucht, mir ein Friedensmindset zu überlegen, dass man an die man hängen soll. Und zwar nenne ich das Volk der Idee, die derzeit im Internet relativ populär ist, auch bei libertären Podcastern manchmal, die Idee des First Principle Thinkings. First Principle Thinking ist im Grunde so ein bisschen eine Ableitung von Immanuel Kants Idee der allgemeinen Maxime. Ja? Wir sollten uns, so kann ich das vielleicht fürs deutsche Publikum leichter erklären, wir sollten uns eine allgemeine Maxime überlegen, die wir immer, jedes Mal als Messlatte anlegen, wenn wir Politik beim Thema Israel-Palästina beurteilen. Und diese Maßlatte muss das friedliche Zusammenleben beider Völker sein. Das klingt ja jetzt erstmal total banal. Das friedliche Zusammenleben.
Ja, ist so ähnlich banal, wie wenn ich sage, die Palästinenser müssen halt den Israelis verzeihen.
Ja, was wie gesagt auf einer individuellen Ebene ist das sehr, sehr schwierig, aber auf einer Ebene der kollektiven, der politischen Nationalbewegung würde ich dir da teilweise durchaus zustimmen. Es muss passieren, es gibt keine andere Zukunft. Aber was ich jetzt meine ist, dieser Spruch, die oberste Maxime muss das friedliche Zusammenleben beider Völker sein. Das wird dann kompliziert, wenn wir es mal gegenüber den tatsächlichen Ansprüchen beider Seiten abwägen. Und das ist auf der einen Seite die Befreiung Palästinas und das ist auf der anderen Seite die jüdische Souveränität. Und ich würde sagen, diese beiden unverhandelbaren Grundsätze auf beiden Seiten sind ideal dafür geeignet, um zu zeigen, nein, die Maxime vom friedlichen Zusammenleben beider Völker ist eigentlich immer wichtiger. Das eine ist ein Argument, das ich verwende, insbesondere gegenüber sogenannten Anti-Imperialisten, die Hamas nicht ideologisch gut finden. Das muss man ja schon sagen, die wenigsten von diesen Anti-Imperialisten
würden wirklich sagen, die Hamas halt, ne? Bitte? Aber strukturell finden sie die halt gut.
Ja, genau, strukturell. Sie sagen, die Hamas kämpft auf der richtigen Seite.
Ist und Notwehr.
Diese Kompromisse muss man eingehen. Die soziale Vision der Hamas, deren Idee von Frauen und queeren Menschen finden wir natürlich nicht gut. Aber in diesem Kampf vertritt sie sozusagen die progressive Seite, nämlich die des Anti-Imperialismus. Und ich sage, das kann man relativ leicht, finde ich, countern mit dieser Idee des friedlichen Zusammenlebens. Man muss nämlich sagen, jede Bewegung, deren erstes Ziel nicht das friedliche Zusammenleben beider Völker, sondern deren erstes Prinzip die Befreiung Palästinas ist, geht falsch. Ja, das heißt, wenn ich eine Bewegung unterstütze, deren oberstes Ziel ist nicht das friedliche Zusammenleben, sondern die Befreiung Palästinas, dann mache ich schon einen Fehler. Weil diese linken Anti-Imperialisten, die Hamas unterstützen, würden ja immer sagen, dass sie eine friedliche Ein-Staaten-Lösung für beide Völker unterstützen. Das muss man ja schon sagen. Das ist eigentlich quasi immer die Idee dahinter. Deswegen ist es auch sehr wenig hilfreich, die mit Nazis zu vergleichen. Deren Idee ist nicht der Rassenantisemitismus, der auf die Vernichtung abzielt, sondern deren Idee ist der Leninismus, der auf die Unterwerfung der ungerechten Machthaber abzielt und deren Re-Education quasi, ja. Also linke Anti-Imperialisten gucken auf Israel eher so wie Lenin auf die russische Bourgeoisie.
Okay.
Das ist ein guter Vergleich, der vielleicht hilft. Ja, aber wenn ich jetzt sage, wenn ich sage, ich unterstütze die friedliche Ein-Staaten-Lösung, aber ich unterstütze eine Gruppe, deren oberstes Ziel ist nicht die friedliche Ein-Staaten-Lösung, sondern die Befreiung Palästinas und die aber ganz gezielt nicht das friedliche Zusammenleben beider Völker wollen, wie die Hamas. Ja, die Pläne der Hamas für die Zeit nach dem Kriege sind ja mittlerweile bekannt. Das war, die jüdische Bevölkerung sollte in Gruppen eingeteilt werden. Ein Teil wollte man strafrechtlich verfolgen, einen Teil vertreiben und einen Teil im Land lassen, damit die Wirtschaft nicht zusammenbricht. Ja, das haben die so geschrieben. Es gab da so Kongresse zu. Und ich sage aber, wenn man das macht, dann geht es einem nicht ums friedliche Zusammenleben. Ja, wenn man Bewegungen unterstützt, deren Maxime, deren First Principle ist nicht das friedliche Zusammenleben, sondern die Befreiung Palästinas ohne friedliches Zusammenleben, dann ist man auf der falschen Seite.
Aber wenn du jetzt Israel durch Palästina oder Palästina durch Israel ersetzt, hast du ja ein ähnliches Problem.
Das ist die Idee der jüdischen Souveränität. Ja, weil die Israelis haben ja ihren Staat, also es geht ja nicht um Befreiung. Also doch, wobei das auch ein interessanter Fall ist. Die radikalen Siedler, deswegen werden sie von vielen säkularen Zionisten ja auch als Antizionisten bezeichnet. Also die radikalen zionistischen Siedler werden von manchen säkularen Israelis, zum Beispiel von meinem Freund Sam Hyde, als Antizionisten bezeichnet, weil sie die Idee von eines Staates Israels mit geordneten Grenzen und einem geordneten Staatswesen ersetzen wollen durch eine religiöse Idee von einem stets expandierenden Konglomerat, das eben nicht durch ein klares staatliches System, sondern durch racketartige, parastaatliche, semistaatliche Militanz gekennzeichnet ist. Aber das, also der Kern auf der, die Kernforderung auf der israelischen Seite ist die jüdische Souveränität. Mhm. Und natürlich würden viele Leute in Deutschland auch sagen, die jüdische Souveränität ist unverhandelbar.
Es ist die nicht, also das jetzt mag jetzt eine naive Vorstellung sein, aber ist die jüdische Souveränität, kann die nicht Bestandteil einer Verfassung sein, die ähnlich wie die deutsche Verfassung Artikel mit Ewigkeitsgarantie hat und sowas und trotzdem beide friedlich miteinander leben lässt? Das muss doch gehen.
Ja, meiner Ansicht nach, ja, das würde gehen. Ich würde das für möglich halten. Ich würde das nicht für eine ideale Lösung halten. Ich bin der Ansicht, jeder Mensch sollte im Idealfall sagen, das Schönste wäre tatsächlich, wenn diese beiden Völker in einem Land zusammenleben könnten.
Ja, ja, aber klar, das meinte ich
nicht
auch.
Besonders realistisch.
Das meinte ich auch.
Mir schon klar. Ich wollte ich dir nicht unterstellen. Ich meinte nur, ich halte das für die wahrscheinlichste Kompromisslösung, dass es so läuft, wie du das gesagt hast. Der Punkt ist aber, was ist jetzt die oberste Maxime, der wir folgen? Weil wenn man wirklich ernsthaft sagt, die oberste Maxime ist die Aufrechterhaltung des Staates Israels als jüdischem Schutzraum, zur Verteidigung gegen den Antisemitismus. Dann muss man muss auch sagen, ich bleibe auch dann noch mit dem Staat Israel solidarisch, wenn er tatsächlich einen systematischen Völkermord an der gesamten Bevölkerung von Gaza begeht.
Selbst wenn das nicht ein systematischer Völkermord ist, also ich bin eigentlich seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, sehr stabil in meiner Haltung zum Nahen Osten. Es wird mir zunehmend schwierig, Israel meine Solidarität irgendwie noch zukommen zu lassen, sage ich mal.
Also der israelischen Regierung. Ja, naja. Du weißt, in diesem Konflikt wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Ja.
Deswegen habe ich dazu jetzt auch gar nichts gesagt. Also der Punkt ist aber, also wenn man wirklich sagt, die oberste Maxime ist die jüdische Souveränität, dann müsste man Israel auch unterstützen, egal was es tut.
Ja.
Ja? Mhm. Man kann das natürlich jetzt noch verkomplizieren und sagen, ich unterstütze vielleicht nicht das Handeln, aber ich unterstütze die Existenz Israels. Aber in einem Existenzkampf ist das ja quasi das Gleiche. Ja? In einem Konflikt, der in Israel als Existenzkampf gesehen wird. Und wenn ich sage, die jüdische Souveränität wäre das oberste Gebot, dann müsste ich, und das jetzt wird's paradox, einen Genozid an den Palästinensern vorziehen gegenüber einer utopischen Ein-Staaten-Lösung, die zwar nicht besonders realistisch ist, aber ja abstrakt denkbar, aber also das muss man sich ein bisschen so vorstellen. Ja,
ein Genozid müsstest du nicht vorziehen, es würde eine ethnische Säuberung reichen.
Das ist in dem Fall, ja egal, also wenn, das können wir sozusagen, wir versuchen mal ein bisschen scholastisch zu denken, okay. Die Leute im Mittelalter. Wenn wir das oberste Prinzip haben, jüdische Souveränität, das heißt, die perfekteste Situation ist jüdische Souveränität, dann ist eine Situation, die wäre ein friedliches Zusammenleben beider Völker in einem binationalen oder nicht ethnonationalen Staat immer unterhalb dieser Perfektion. Ein Staat Israel, der Völkermord begeht, wäre aber noch im Rahmen dieser Maxime auf dem höheren Level. Und so, also da wird es halt offenkundig absurd. Und deswegen würde ich sagen, es sollte klar sein, dass das friedliche Zusammenleben beider Völker das oberste Ziel sein sollte.
Mensch, ich bin so ein bisschen stolz, weil ich dachte immer, das sei super naiv von mir gewesen. Aber vor Jahren, als ich das erste Mal 2016, 17 versucht habe, das alles zu verstehen und eine Haltung dazu zu entwickeln, das ist ja das, was auch so wahnsinnig schwierig ist, eine Haltung dazu zu entwickeln, habe ich gedacht, die beste Haltung ist die, die sagt, ich unterstütze alle, egal auf welcher Seite, die für den Frieden sind.
Schau mal, Katrin, das erlebe ich ganz, und da habe ich mal ein Meme zu gemacht, das kann ich in dem Podcast kaum zeigen. ganz viele Menschen, die ich kenne, die sich mit dem Thema nicht gut auskennen, die zu dem Thema wenig Fachwissen haben, sagen genau das. Das ist doch furchtbar. Warum hassen die sich so? Können die sich nicht einfach vertragen? Das ist keine Lösung. Aber genau, die, da habe ich heute, ich habe eben gerade mit einem Professor vom King's College in London, der sein Buch über, also der ist Israel-Forscher, Rob Geist-Pinford, ein sehr guter Wissenschaftler, gezoomt. Und wir haben uns beide richtig über tot gelacht, weil Rob auch gesagt hat, bevor ich mich mit diesem Thema befasst habe als Wissenschaftler, hatte ich so eine dumpfe Idee. Also warum sind die beiden Seiten irgendwie verrückt? Ich wünschte, es wäre irgendwie Frieden dort. Und jetzt, als jemand, dessen letztes Buch über die israelische Besatzung des Westjordanlands einen wissenschaftlichen Preis gewonnen hat von der Assoziation für der globalen Assoziation für Israel-Studien, ja, also jetzt auch nicht einen antizionistischen Nischenpreis, sondern von der globalen, also von der Israel Studies Association.
Du meinst, das würde von der Weltverschwörung.
Ja, genau. Aber jetzt denke ich eigentlich immer noch das Gleiche. Ich denke immer noch das Gleiche. Und das Problem sind eigentlich eher Leute, die sich in diesen Konflikt sehr obsessiv hineinsteigern und der Ansicht sind, dieser Konflikt kann nur über eine einseitige Solidarisierung gelöst werden mit dem Guten gegen das Böse. Und das wäre auch das Problem mit diesem Post von der königlich-bayerischen Antifa.
Was ein Schlusswort.
Vielen lieben Dank, Tom Würdemann. Das war ein Ritt.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich heute hier sein konnte.
Hallo zum Faktencheck. Heute mit mir, Katharina Alexander. Ich habe noch ein paar Anmerkungen mitgebracht. Und zwar hat Tom zu Beginn der Folge darüber gesprochen, dass Trump dass es Medienberichte darüber gab, Trump wolle die PalästinenserInnen in verschiedene Gebiete umsiedeln. Und laut Channel 12 ging es dabei darum, Menschen nach Marokko und in unabhängige Regionen von Somalia, Somaliland und Puntland umzusiedeln. Das sind alles Länder bzw. Gebiete, die sich sehr viel von einer Unterstützung der USA versprechen würden oder für die das viel verändern würde in ihrer jetzigen Situation. Dann hatte Tom ja diese Parallele gezogen zwischen dem Massaker von Damur und dem 7. Oktober und diese Parallele oder diesen Vergleich findet man tatsächlich häufig. Was ich allerdings jetzt in keiner deutsch- oder englischsprachigen Quelle gefunden habe, war die Sprache von Geiselnahmen bei diesem Massaker von Damur. Aber was die Zerstörung religiöser Stätten, das Morden und auch sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe in dem Moment oder als Teil dieses Massakers angeht, ergibt es durchaus Sinn, diese beiden Ereignisse miteinander ins Verhältnis zu setzen. Dann endete das Osmanische Reich offiziell 1922. Und Katrin, das musst du jetzt im Zweifelsfall selber fact-checken, aber du sprachst einmal über ein Buch und ich glaube, du meinst Liebe, Sex und Allah, das unterdrückte erotische Erbe der Muslime von Ali Gandour. Und als letzte kleine Anmerkung, das Osmanische Reich endete offiziell 1922. Das war's von mir. Schönes Wochenende.